Die Liebe Gottes, der Friede Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So lautet die Jahreslosung für dieses Jahr, und ich vermute, dass die meisten von Ihnen, die dieses Jahr einen Angehörigen verloren haben, eher weniger darauf vorbereitet waren, dass Trost wirklich ein Thema werden könnte in diesem Jahr. Aber es ist zum Thema geworden. Wir haben alte Menschen zu betrauern, aber wir haben auch von jungen Menschen Abschied genommen. Und wenn man jemanden liebt, dann ist auch 91 noch zu früh, um zu sterben. Trost. Kleine Kinder zu trösten ist relativ einfach. Ich als Mutter von 2 Töchtern habe das ganz oft erlebt. Da nimmt der Vater oder die Mutter das Kind auf den Schoß. Es spricht dem Kind gut zu. Es umarmt das Kind. Man singt ein Lied. Und wie durch ein Wunder ist das Kind getröstet. Nach kurzer Zeit lacht es wieder, spielt wieder. Und der ganze Schmerz ist vergessen. Aber vergessen, wenn man erwachsen ist, wenn man schon viel erlebt hat, die eine oder andere Enttäuschung erlebt hat, das geht nicht. Wir können nicht vergessen. Und manchmal ist gerade die Aufforderung, doch endlich loszulassen, sich aus der Trauer zu befreien, wie ein Stich ins Herz, weil es klingt wie: Vergiss doch endlich, das Leben geht weiter. Aber wie sollen wir denn vergessen, was wir lieben? Und müssen wir überhaupt vergessen? Ist Erinnern so tragisch? Ich glaube, sich zu erinnern an einen lieben Menschen, das ist dann tragisch und schmerzhaft, wenn die Erinnerung ungetröstet bleibt. Aber wenn die Erinnerung Trost erfahren hat, dann kann sie uns dankbar machen. Dann kann sie zu einer Kraftquelle werden. Dann tut sie nicht mehr nur weh, sondern schenkt einen Einblick in die Tiefe des Lebens. Gott selbst, als der Schöpfer von Himmel und Erde, als der Schöpfer einer jeden Kreatur, hat dem Menschen die Gabe geschenkt, sich zu erinnern. Ja, Gott selbst erinnert uns an Dinge, an Menschen, an Begebenheiten, die längst vergangen sind. Und Gott erinnert uns bestimmt nicht, damit wir an der Erinnerung zerbrechen und schwach werden, sondern damit wir seinen Trost in Anspruch nehmen. Und damit wir uns dann getröstet zurückerinnern können und dankbar werden. Er erinnert uns an Begebenheiten, Menschen, damit wir, wenn diese Erinnerung Schmerzen auslöst, sie ihm hinhalten, damit er sie heilen kann. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, da hat er zu ihnen gesagt: Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und im Buch des Predigers steht: Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Gott ist der Herr über Raum und Zeit. Gott selbst in seinen Wesen des Heiligen Geistes, den Jesus ja angesprochen hat, hilft uns, uns zu erinnern. Nicht um uns zu quälen, sondern um letzten Endes Frieden zu finden mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, auch mit den Verstorbenen und natürlich in allererster Linie Frieden zu finden mit Gott. Aber wie kann dieser Trost geschehen? Wie können schmerzhafte Erinnerungen geheilt werden und zur Dankbarkeit anregen? Ich möchte Ihnen dazu eine ganz kurze Geschichte vorlesen. In einem kleinen Dorf wohnte ein großes Glück. Ein Mann und eine Frau bekamen ein Mädchen, das der Sonnenschein aller wurde. Eines Tages wurde das Kind vor den Augen der Eltern auf der Straße überfahren. Das ganze Dorf nahm Anteil an der Trauer der Eltern. Auch nach über einem Jahr war die Mutter über den Verlust ihres Kindes untröstlich. Sie konnte keine Kinder mehr spielen sehen ohne bitteren Gedanken. Langsam wuchsen in ihr Hass und Zorn, Neid und Eifersucht auf alles Lebendige und Gesunde. In ihren Gedanken lebten alle Menschen glücklich und zufrieden, nur sie war geschlagen und voller Leid. In ihrer Not ging sie zum Pfarrer. Der bat sie, durch das Dorf zu gehen und sich aus jedem Haus, in dem kein Leid wohnt, eine Blume zu erbitten. Mit dem Strauß sollte sie dann nach einer Woche wieder zu ihm kommen. Die Frau ging durch ihr Dorf von einem Haus zum anderen. Als sie nach einer Woche wieder zum Pfarrer kommt, hat sie nicht eine einzige Blume dabei, aber einen Strauß von Erfahrungen. Denn sie musste erleben, dass in jedem der Häuser ein Leid wohnt. Die Tatsache, dass diese vom Schmerz geplagte Mutter kein Haus gefunden hat, wo nicht das eine oder andere Leid wohnt, hat dazu beigetragen, sie selbst aus ihrer Isolation, aus ihrer Einsamkeit und Verlassenheit herauszuholen. Sie hat begriffen, dass ihr Leid nur ein Bruchteil all des Leides ist, das tagtäglich auf dieser Welt geschieht. Unter jedem Dach ein Weh und Ach. Wir alle kennen dieses Sprichwort. Und da mag, so wie diese Geschichte intendiert, auch etwas dran sein. Und doch, finde ich, stimmt diese Wahrheit nur halb. Denn selbst wenn unter jedem Dach ein Weh und Ach zu finden ist, dann gibt es doch mit Sicherheit auch Häuser, wo neben allem Leid auch noch etwas anderes zu finden ist, nämlich Trost. Trost trotz allen Leides, Trost mitten in allem Leid. Und das ist nicht irgendein Trost. Vielleicht ist es ein Trost, der manchmal auf sich warten lässt, weil er erbeten werden will und weil wir uns dafür öffnen müssen. Es ist der Trost Gottes. Aber Hand aufs Herz, wer von uns bittet Gott wirklich, tröste mich in meinem Schmerz? Wer von uns kommt mit diesem kindlichen Vertrauen zu Gott und sagt, hier tut's weh, bitte umarme mich, tröste mich. Ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Kraft. Sie sehen hier vorne das Bild von der Frau, die ihr Herz Gott hinhält. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass das Herz, was wir Gott hinhalten, nicht so schön ganz aussieht, wie es hier auf dem Bild zu sehen ist. Vielleicht haben wir das Gefühl, unser Herz ist dunkel, voller Leid und Depression und Trauer, wie ein Schleier darüber. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, dass wir Gott, das Herz, das wir Gott hinhalten würden, ist ein zerbrochenes, ein in Scherben zerbrochenes Herz. Aber egal, wie unser Herz aussieht, ob es auch dunkel ist, weil da viel Neid, Zorn, Eifersucht drin enthalten ist, oder Enttäuschung, Wut, Bitterkeit oder auch Leere, dass wir das Gefühl haben, ich kann Gott gar nichts bringen, mein Herz ist leer, ich fühle nichts mehr. Wir dürfen, jeder einzelne von uns, Gott unser Herz so hinhalten wie diese Frau, ganz egal, wie unser Herz aussieht. Denn Gott möchte unsere Herzen heilen. Die Jahreslosung vom kommenden Jahr lautet, ich will euch ein neues Herz geben, ein pochendes, vom Leben pulsierendes Herz, ein Herz voll von meinem Geist. Und die Frucht meines Geistes ist Liebe, Glaube, Vertrauen, Selbstbeherrschung. Genau das ist das, was Gott für uns möchte. Er möchte die Mutter sein, die uns tröstet. Er möchte unsere Herzen in die Hand nehmen, so wie sie das auf dem rechten Bild sehen. Und er möchte sie heil machen, zu einem so schönen, heilen, gesunden Herzen, wie sie es da sehen. Gott selbst bleibt nicht unbeteiligt bei all unserem Leid, auch wenn sich das manchmal für uns so anfühlt. Er leidet mit uns mit. Er versteht, dass wir an der Vergänglichkeit dieser Welt leiden. Er versteht, dass der Tod uns Angst macht. Gott in Jesus Christus hatte auch Angst vor dem Tod. Er wollte nicht unbedingt diesen Weg gehen. Im Garten Gethsemane hat er zu Gott gesagt, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus als Sohn Gottes weint auch als Mensch. Zum Beispiel, als er sieht, dass sein Freund Lazarus gestorben ist. Er versteht den Schmerz, den dieser frühe Tod, Lazarus war noch nicht so alt, für Martha und Maria, seine Schwestern, bedeutet hat, weil er ihn auch selber spürt. Er spürt diese Trauer und den Schmerz. Im Johannesevangelium Kapitel 11 können Sie diese Begebenheit nachlesen. Da steht: Maria lief zu Jesus, sie fiel vor ihm nieder und rief: Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: Komm, Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Oder als er einer Mutter begegnet, die ihren Sohn, der auch viel zu früh gestorben ist, zu Grabe trägt, da hat er Mitleid mit ihr und er geht nicht an ihr vorbei. Er sagt nicht: Ja, so ist das Leben. Sondern er bleibt stehen, und ich lese vor aus Lukas Kapitel 7, als er aber nah an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr, also Jesus, sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Gott in Jesus und durch seinen Heiligen Geist versteht unsere Trauer. Und er gesteht uns zu, dass wir weinen und leiden. Er versteht unseren Schmerz und unsere Angst vor der Trennung, vor der Leere. Ich glaube, das ist neben der Vergebung unserer Schuld ein weiterer Grund, warum Jesus bis in den Tod am Kreuz ging, weil er mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit Gottes Kraft diesen Tod überwunden hat und nach 3 Tagen auferstanden ist. Es ist dieselbe Kraft der Auferstehung, es ist derselbe Heilige Geist, der auch in uns leben und wirken will und der auch uns einst von den Toten auferwecken wird. Die beiden Beispiele aus der Bibel, die wir gerade gehört haben, also Maria, die um ihren toten Bruder weint, und die Witwe, die um ihren Sohn trauert, die beiden und andere in ihrer Umgebung hatten das Privileg, Jesus leibhaftig in diesen Situationen zu begegnen, sodass sie Zeuge seiner Auferstehungskraft und seines göttlichen Wirkens wurden. Ihre Verstorbenen wurden zum Leben auferweckt. Und wenn wir sagen, ja, das war damals, wer wird heute noch vom Tod auferweckt? Alle, die sie hier sind, sie hatten den Tod zu betrauern. Aber es gibt auch heute noch Berichte von Auferweckungen in der Welt. Und selbst wenn wir, die wir hier sitzen, solch ein Wunder nicht erlebt haben, so dürfen wir doch mit einer unerschütterlichen Hoffnung daran glauben, dass auch unsere Verstorbenen und wir selbst eines Tages von Jesus zum ewigen Leben auferweckt werden. Auch Lazarus und dieser junge Mann, die damals in dieser Situation wieder zum Leben erweckt wurden, auch die beiden starben irgendwann eines natürlichen Todes. Denn der Tag des jüngsten Gerichtes, der Tag der Wiederkehr Jesu, der kommt noch. Das ist ein zukünftiger Tag, auf den wir alle warten. Aber daran glauben zu dürfen, darauf hoffen zu dürfen und jetzt schon erfüllt zu sein mit dieser Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist, das ist der Trost, den Gott uns schenkt. Das ist der Trost, der tiefer reicht und schlimmere Schmerzen heilen kann, als wenn eine Mutter eine Schürfwunde ihres Kindes versorgt. Das ist ein Trost, der mit menschlichem Trost überhaupt nicht zu vergleichen ist. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Es gibt nichts, was die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Die Leere aushalten, das fällt uns Menschen schwer. Aber ich glaube, da liegt ein großer Segen darin. Die Leere aushalten, die Lücke aushalten und annehmen, kann eigentlich nur jemand, der sich selbst getragen weiß in diesem Augenblick. Dietrich Bonhoeffer konnte das, weil er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, weil er wusste, wem er gehört und wohin er geht, wenn er sterben würde. Und dieselbe Gewissheit hatte seine Geliebte, seine Verlobte Maria von Wedemeyer, als sie 1945 dann von Dietrichs Hinrichtung erfuhr. Aber es gibt noch einen anderen Weg, wie wir getröstet werden. 3 Dinge habe ich genannt. Wir werden getröstet, indem wir die Erinnerungen vor Gott hinlegen. Wir werden getröstet, indem wir ihn bitten, uns zu trösten und die Erinnerungen zu heilen. Wir werden getröstet, indem wir die Lücke aushalten, weil wir uns von Gott getragen und gehalten wissen. Und, das ist das Letzte, was ich nennen möchte, wir werden getröstet, wenn wir andere trösten. Und dazu möchte ich Ihnen eigentlich fast dieselbe Geschichte vorlesen, nur in einer abgewandelten Form, wo gerade zum Schluss hin ein besonderer Aspekt deutlich wird. Hier ist es eine chinesische Legende, die erzählt von einer Frau, die über den Tod ihres Sohnes so bekümmert war, dass sie sich keinen Rat mehr wusste. So ging sie zu einem heiligen Mann und fragte ihn: Welche Gebete kennst du, um meinen Sohn wieder zum Leben zu erwecken? Er sagte zu ihr: Bring mir ein Senfkorn aus einem Haus, das niemals Leid kennengelernt hat. Damit werden wir den Kummer aus deinem Leben vertreiben. Die Frau machte sich auf die Suche nach diesem besonderen Senfkorn. Sie kam an ein prächtiges Haus, klopfte an und brachte ihre Bitte vor. Ich suche ein Haus, das niemals Leid erfahren hat. Ist hier nicht der richtige Ort? Bitte, es ist sehr wichtig für mich. Aber die Bewohner des schönsten Hauses erzählten all das Unglück, das sich gerade bei ihnen ereignet hatte. Die Frau dachte bei sich: Wer kann diesen unglücklichen Menschen besser helfen als ich, der ich auch so tief in Not geraten bin? Sie blieb und tröstete. Dann suchte sie weiter ein Haus ohne Leid. Aber wohin sie sich auch wandte, kleine Hütten, riesige Paläste, überall begegnete ihr Leid. Schließlich beschäftigte sie sich nur noch mit dem Leid anderer Leute, sodass sie ganz die Suche nach dem Senfkorn, ohne dass es ihr bewusst wurde, vergessen hatte. Und sie spürte, als sie darauf zurückschaute, dass sie auf diese Weise tatsächlich den Schmerz aus ihrem Leben verbannt hatte und getröstet wurde. Im 2. Brief an die Korinther schreibt Paulus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass auch wir andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Wie wunderbar hat Gott das eingerichtet, dass das, was wir selber brauchen und suchen, dass wir das dadurch erhalten, indem wir es anderen geben. Wer Liebe sät, wird Liebe ernten, und wer Trost sät, wird Trost ernten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.